Tom van den Driessche, Jahrgang 1978, ist Politikwissenschaftler und Betriebswirtschaftler. Er ist der Spitzenkandidat des Vlaams Belang für die EU-Wahlen im Juni, Mitglied des Parteivorstandes und dort zuständig für Strategie. Seit 2019 ist er Abgeordneter zum Europäischen Parlament und dort Mitglied der Ausschüsse für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Der Vlaams Belang ist eine rechte flämisch-nationalistische Partei im Königreich Belgien. Der flämische Nationalismus reicht weit ins 19. Jahrhundert zurück und wendet sich von jeher gegen die Benachteiligung der niederländischsprachigen Vlamen. Der Vlaams Belang, der bis 2004 Vlaams Blok hieß, tritt für eine vollständige staatliche Unabhängigkeit Flanderns und damit die Auflösung Belgiens ein.
Guten Tag, Herr van den Driessche.
Letzte Woche gab es einen aufsehenerregenden Zwischenfall in Brüssel, wo die Polizei gegen die sogenannte National-Konservative Konferenz vorgegangen ist. An dieser haben hochrangige konservative Politiker wie Viktor Orban teilgenommen. Der anwesende ehemalige französische Präsidentschaftskandidat Eric Zemmour kommentierte dies mit den Worten: "Heute sehen wir, dass Belgien ein Land zwischen Scharia und Diktatur ist." Hat er damit recht?
Nun, zumindest hat er teilweise recht. Auch ich habe auf dieser nationalkonservativen Konferenz gesprochen, und zwar über die Gefahren einer immer engeren Union. Für uns Vlamen kamen die Ereignisse rund um diese Konferenz nicht unerwartet. Im Grunde genommen sind es meistens linksextreme Antifa-Banden, die mit Gewalt drohen und als Reaktion verbieten dann sozialistische Bürgermeister einfach jede friedliche Versammlung von Andersdenkenden, weil ihnen deren Ansichten nicht gefallen. Menschen werden also absichtlich an einem Meinungsaustausch gehindert und damit ihre Bürgerrechte, ihre verfassungsmäßigen Rechte wahrzunehmen. Wir Vlamen haben das in der Vergangenheit schon oft erlebt, auch im Vorjahr, als meine Partei, die in jeder Umfrage seit der letzten Wahl die stärkste Partei ist, wir liegen derzeit bei 28% der Stimmen, versucht hat, ein großes Treffen in Brüssel zu organisieren. Auch hier waren es genau die gleichen Kräfte, genau die gleiche Methodik. Was wir also gerade sehen, ist, dass das belgische System ein korruptes System ist, das andere Meinungen einfach nicht mag und eigentlich keine Demokratie ist. Es überrascht daher nicht, wenn wir sehen, dass auf der einen Seite den Bürgern verboten wird, ihre verfassungsmäßigen Rechte auszuüben, und auf der anderen Seite steht symbolisch Molenbeek, das so etwas wie die Hauptstadt des Dschihad ist, gegen das aber das politische System nichts unternimmt.
Belgien und insbesondere Brüssel ist heute primär von außereuropäischen Einwanderern geprägt. In weiten Teilen West-, Nord- und Mitteleuropas werden die Einheimischen immer mehr zur Minderheit. Wie kann dieser Prozess gestoppt werden?
Nun, der Prozess wird sich nur weiter verschlimmern, solange es nicht zu einer grundlegenden Trendumkehr kommt. Bis heute hat man nicht die Lehre aus der Vergangenheit gezogen, als in Deutschland und Flandern in den 1960ern und 70er Jahren Wirtschaftskreise und Unternehmer den Zuzug ausländischer Arbeitskräfte forderten, die dann aus der Türkei, Marokko, Algerien und so weiter importiert wurden, weil sie im Grunde genommen den deutschen oder flämischen Arbeitern nicht mehr bezahlen wollten. Das war im Grunde die Dynamik und der Moment, der das multikulturelle Chaos ausgelöst hat. Denn Menschen sind keine Maschinen, die man quer über den Globus transportieren kann. Menschen haben auch eine Herkunft, eine Sprache, eine Kultur, Bräuche, eine Religion. Und manchmal passen sie einfach nicht zu unserer Lebensweise. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass Italiener, Griechen und Spanier nach Flandern gekommen sind, wie wohl auch nach Deutschland. Im Laufe von ein, zwei Generationen werden sie zu Vlamen oder sie werden zu Deutschen. Aber mit der Migration aus der Subsahara oder der arabischen Migration ist es etwas anderes, denn der Abstand zwischen ihrer Herkunftskultur und unserer ist so groß, dass sie sich anstatt zu integrieren, abgrenzen. Was die Europäische Union jetzt mit dem Migrationspakt macht, und das sind die Worte der sozialdemokratischen EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson, die dafür verantwortlich ist, die grundsätzlich feststellte, dass wir heute ganz legal 3,5 Millionen außereuropäische Arbeitsmigranten pro Jahr importieren. Sie fügte hinzu, dass in Europa die Bevölkerung pro Jahr um 1 Million zurückgehe, weil es zu wenige Geburten gibt. Ihre Schlussfolgerung war also, dass wir zusätzlich 1 Million mehr Nicht-Europäer pro Jahr importieren müssen. Meiner Meinung nach ist dies ein bewusster Versuch, die autochthone Bevölkerung Europas auszutauschen. Und das wollen meine Landsleute nicht, denn wir sehen, dass überall in Europa, in westeuropäischen Hauptstädten wie Berlin, Paris oder Brüssel, wird die autochthone Bevölkerung durch afrikanische und arabische Einwanderer verdrängt und ersetzt. Und die Städte fühlen sich einfach nicht mehr wie eine Heimat an und unsere Landsleute sind dort nicht mehr sicher. Wenn man dann noch bedenkt, dass es bei dem multikulturellen Chaos nicht um Integration, sondern um Segregation geht, dann denke ich, dass wir, wenn wir mit dieser Art von Politik weitermachen, eine Gesellschaft aus verschiedenen Nationen haben werden. Es gibt dann keine nationale Gemeinschaft mehr, sondern es gibt verschiedene Gesellschaften, die nebeneinander leben. Und da sie so unterschiedliche religiöse Bräuche haben, zum Beispiel wie die weibliche Genitalverstümmelung, die in vielen arabischen und islamischen Kulturen üblich ist, ist mit unserer Lebensweise einfach nicht vereinbar. Sie sehen das Kopftuch, das Tragen des Kopftuches, das meiner Meinung nach eine Demonstration der Unterwerfung der Frau ist. Ich glaube an die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ich denke, das ist das Herzstück unseres europäischen Geistes und unserer Demokratie. Sie sehen, das ist miteinander nicht vereinbar. Wenn man also verschiedene ethnische Gemeinschaften hat und diese Gemeinschaften wachsen, entsteht eine Gesellschaft von Minderheiten, die keine gemeinsame Basis mehr hat. Und was aus diesem fundamentalen kulturellen und soziologischen Konflikt heraus entsteht, ist ein totalitärer Staat. Denn dann kommt der Staat mit totalitären Machtinstrumenten, wie Kameras zum Beispiel, die überprüfen, was die Leute in den sozialen Medien gesagt haben und bestraft Menschen, wenn sie etwas Falsches gesagt haben. Das führt also zu einem totalitären Staat, wie es in der Deutschen Demokratischen Republik war. Und über den Alltag in der DDR gibt der bekannte Film Das Leben der Anderen wunderbar Auskunft. Aber das kann keine Zukunft für mein Volk sein.
Das Leben der Anderen, this is not the future for my people.
Ihre Partei, der Vlaams Belang, tritt bekanntlich für eine Loslösung Flanderns von Belgien ein. Würde das wirklich alle Probleme lösen? Und wie populär ist der flämische Nationalismus heute überhaupt noch?
Nun, wir müssen uns die Geschichte anschauen, um die Situation in Belgien zu verstehen. Flandern, das niederländischsprachige Gebiet, ist der nördliche Teil Belgiens. Wallonien, das französischsprachige Gebiet, ist der südliche Teil Belgiens. Die niederländisch sprechenden Flamen machen mehr als 6% der Bevölkerung aus. Wir zahlen mehr als 70% der Steuern. Wir sind für mehr als 80% der Exporte verantwortlich. Wir sind also das finanzielle, wirtschaftliche, demografische und politische Kraftzentrum Belgiens. Das große Problem in Belgien ist, dass wir nur 50% der politischen Macht haben. Wenn man bedenkt, dass der Finanztransfer von Flandern nach Wallonien prozentual zum BIP höher ist als der von West nach Ostdeutschland nach dem Fall des Kommunismus, dann erkennt man, welches enorme Ungleichgewicht es in Belgien gibt. Dennoch können wir nichts dagegen tun, weil die Wallonen zu 3/4 links wählen, sogar die Kommunisten und die Flamen wählen rechts, rechtsnational. Und die rechtsnationalen Parteien sind auf dem Vormarsch. Wir stehen jetzt an der Schwelle zur Mehrheit in Flandern. Es sind im Grunde zwei Demokratien verbunden, wie in einer Zwangsehe, aus der man nicht mehr herauskommt. Und wenn man sich das Beispiel Belgiens anschaut, versteht man auch, wie die Europäische Union insgesamt funktioniert. Denn der Norden zahlt für den Süden und wir können nichts dagegen tun. Der Wunsch Flanderns, mehr Kompetenzen zu bekommen, könnte eine Weiterentwicklung des Bundesstaates bedeuten. Meine Partei schlägt hingegen die volle Unabhängigkeit vor. Man muss das Ganze in einem größeren Zusammenhang sehen. Wir wollen nämlich eine Politik, die den Willen des flämischen Volkes widerspiegelt. Die linken Parteien zusammen haben in Flandern nie mehr als 30% der Stimmen erhalten. In Wallonien ist das Gegenteil der Fall. Doch die Wallonen dominieren die belgische Politik und wir zahlen dafür. Aber die Flamen haben davon die Nase voll.
So, wenn Sie also von Unabhängigkeit sprechen, meinen Sie dann die Abspaltung?
Absolut,
auf jeden Fall. Flandern wird frei sein, aber wir Flamen sind keine Revolutionäre. Wir sind sehr vernünftige Leute und sehr pragmatisch, doch wir sind am Ende einer Entwicklung angelangt. Belgien gibt es seit 200 Jahren und wir Flamen, die wir die Mehrheit in diesem Staat bilden, sind darin nie glücklich geworden. Beispielsweise wurde meine Mutter im Gymnasium noch gezwungen, Französisch zu sprechen, denn die Eliten haben in Flandern Französisch gesprochen. Stellen Sie sich das einmal vor. Es geht also um die Wiederauferstehung unseres Volkes, der Wiedererlangung der Kontrolle und darum, die Macht in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist das Ausüben von Demokratie. Ich bin sicher, und das sage ich allen in Europa und in der Welt, seien Sie auf das Auseinanderbrechen Belgiens vorbereitet, denn wir werden keine Bundesregierung mehr zustande bekommen. Denken Sie nur daran, dass wir in den letzten 15 Jahren den Weltrekord, keine Regierung zu haben, zweimal gebrochen haben. Einmal 548 Tage und einmal 370 Tage, wenn ich mich nicht irre. Wie kommt das? Weil es zwei Demokratien gibt. Die eine will nach links, die andere nach rechts. Und sie ziehen nicht an einem Strang, sodass ein Stillstand im System entsteht. Nichts geht nirgendwo mehr und gleichzeitig zahlen wir Flammen für alles. Davon haben wir endgültig die Nase voll.
Eine Abspaltung ist möglich, glauben Sie?
Ich glaube schon. Und das Szenario wird wie folgt aussehen. Meine Partei liegt jetzt bei 28% in den Umfragen. Es gibt auch eine gemäßigtere konservative Partei, die Neuflämische Allianz, kurz NVA, die man in etwa mit der CSU in Deutschland vergleichen kann. Sie ist auch für die flämische Unabhängigkeit. Bei den letzten Wahlen war die NVA die Nummer 1 und wir die Nummer 2. Jetzt stehen wir kurz davor, eine Mehrheit zu bekommen. Wie ich Ihnen schon sagte, hat die Linke in Flandern in Summe nie mehr als 30% der Stimmen in über 100 Jahren bekommen. Woher kommen also die Stimmen für konservative und nationalistische Parteien? Sie kommen von den liberalen und christdemokratischen Parteien. Diese Parteien hatten früher die politische Mehrheit in Belgien. Als ich 1978 geboren wurde, hatte die Christdemokratische Partei 48% der Stimmen. Wie kommt es, dass sie jetzt in den Umfragen bei etwas über 10% liegen? Sie haben das Volk verraten und die Menschen suchen nach anderen Antworten und wenden sich echten konservativen und nationalistischen Parteien zu. Ich denke, das ist eine Dynamik, die in Flandern sehr ausgeprägt ist. Aber es ist im Grunde die gleiche Dynamik, die wir in Holland oder in Deutschland, in Italien, in Frankreich oder in jedem anderen Gründungsmitglied der Europäischen Union sehen.
So, Ihre Partei hat in den letzten 20 Jahren eine Berg- und Talfahrt hinter sich, war aber zuletzt 2019 bei den EU-Parlamentswahlen sehr erfolgreich. Welches Ergebnis erwarten Sie jetzt?
Nun, wir waren bereits 2004 die größte Partei. Damals hatten wir 24% der Stimmen. Von allen Wählern haben 26% den Forschern gesagt, dass sie sich vorstellen können, für den Vlaams Belang zu stimmen. Wir hatten also 24 von 26. Jetzt sind wir in den Umfragen bei 28% und 42% aller Wähler können sich vorstellen, für den Vlaams Belang zu stimmen. Wir sind also eine Massenpartei in der flämischen Gesellschaft und haben die größte Anziehungskraft bei den potenziellen und tatsächlichen Wählern. Wir sind also Mainstream. Wir sind keine extremistische, keine obskure Partei oder sowas ähnliches. Unsere stärkste Konkurrenz ist seit vielen Jahren die NVA, eine konservative, moderat flämische, nationalistische Partei. Sie haben also im Grunde zu unseren Wählern gesagt, wählt uns, denn wir können im Gegensatz zum Vlaams Belang an die Macht kommen. Denn gegen den Vlaams Belang gab es immer einen Cordon Sanitaire, ähnlich wie die Brandmauer gegen die AfD in Deutschland. Und die Kampagne gegen uns hat gewirkt und so hat die NVA 2014 33% der Stimmen bekommen. Und meine Partei kam lediglich auf 6%, knapp über der Schwelle, um ins Parlament zu kommen. Aber was hat die NVA gemacht? Nun, es ist immer derselbe Trick der Konservativen. Sie klopfen rechte Sprüche vor den Wahlen, dann kommen sie an die Macht und tun nichts dergleichen. Doch 2019 erkannten viele Wähler der NVA, dass diese nicht viel besser ist als die anderen Systemparteien. Wir haben weiterhin mehr Einwanderung bekommen, mehr Steuern, mehr Schulden, mehr Kriminalität, mehr Unsicherheit. Es macht keinen Unterschied für die Wähler, für welche der Systemparteien sie stimmen. Ob die Christdemokraten oder die Liberalen oder die CSU-ähnliche Neuflämische Allianz. Viele Wähler sind also bereits wieder zum Vlaams Belang zurückgekehrt. So sind wir 2019 von 6 wieder auf 19% gestiegen. Und seitdem sind wir in jeder Meinungsumfrage die stärkste Partei und liegen derzeit bei 28%. Ich hoffe also, dass wir bei diesem Superwahlsonntag in Flandern, an dem das Brüsseler Parlament, das Flämische Parlament, das Bundesparlament und das Europäische Parlament neu gewählt werden, gewinnen werden. Und ich glaube, dass der Vlaams Belang eine große Chance hat, die stärkste Partei zu werden. Dann haben wir die Möglichkeit, eine Regierung zu bilden. Die Chancen stehen gut, dass es eine flämisch-nationalistische Mehrheit mit uns und der NVA gibt. Dann werden wir eine flämische Regierung haben, die vom Vlaams Belang geführt wird. Und das Erste, was wir tun werden, ist, uns für souverän zu erklären. Denn in Belgien gibt es keine Hierarchie zwischen der föderalen Ebene und der regionalen Ebene. Das ist ganz anders in Deutschland. In Deutschland gibt es eine Hierarchie. In Belgien ist das nicht der Fall. Wir haben ausschließlich Zuständigkeiten auf flämischer Ebene. Dann erklären wir uns nicht unabhängig, aber souverän. Das bedeutet, durch eine Abstimmung im Parlament der Welt zu demonstrieren, dass wir die Prozesse einleiten, um unabhängig zu werden. Und dann werden wir Verhandlungen aufnehmen, wie man es bei einer Ehescheidung macht. Man tritt in Verhandlungen ein. Wer bekommt die Sitzgarnitur, wer bekommt den Fernseher und so weiter. Das wird uns, sagen wir, 5 Jahre Zeit geben. Und ich denke, die internationale Gemeinschaft hat alle Vorteile eines stabilen Flanderns. Denn in Belgien wird Chaos herrschen.
Herr van den Driessche, Sie haben gesagt, wenn Vlaams Belang in der Regierung ist, würden Sie die Souveränität ausrufen und das auch umsetzen. Wie glauben Sie, wird die EU darauf reagieren?
Das ist ein Prozess, den wir vorschlagen. Eine Verhandlungslösung für die belgische Frage. Schon als Belgien 1830 gegründet wurde, hat der berühmte französische Diplomat Talleyrand gesagt, dass dieses Land keinen Bestand haben wird. Es hat leider mehr als 200 Jahre überdauert. Ich glaube, dass die internationale Gemeinschaft von dieser geordneten Aufteilung Belgiens nur profitieren kann. Wallonien, die französischsprachige Region, wird 2027 eine Verschuldung von 200% des BIP haben. Die Region Brüssel, die ebenfalls französischsprachig regiert wird, eine Verschuldung von 300% des BIP. Auf belgischer Bundesebene liegt die Verschuldung bei 110% des BIP. In Flandern sind es hingegen nur 60%. Was sind nun die Interessen aller in Europa? Wenn Sie sich das niederländische Delta anschauen, also den Hafen von Rotterdam, den Hafen von Antwerpen, das ist das Tor zur deutschen Wirtschaft. Kann sich jemand vorstellen, dass Mauern um Flandern herum errichtet werden und wir keinen Handel mehr miteinander treiben können oder wollen? Das ist lächerlich. Von einem stabilen, unabhängigen flämischen Staat können alle nur profitieren. Und wir werden den Wallonen einige Jahre lang helfen, ihre finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden. Der Unterschied aber ist, dass sie letztendlich selbst für ihre sozialistische Politik bezahlen müssen. Ich denke, dass der Wähler bald begreifen wird, dass Sozialismus nicht funktioniert.
Sie glauben also, die EU wird das einfach so akzeptieren?
Ich wüsste nicht, warum sie es nicht akzeptieren sollten, weil es im Interesse aller ist. In Belgien wird Chaos herrschen. Wir werden nach den Wahlen 2024 diesmal vielleicht 1000 Tage lang keine Regierung haben. Letztlich werden wir eine funktionierende flämische Regierung haben und eine funktionierende wallonische Regierung. Wir werden in Verhandlungen über eine geordnete Aufteilung Belgiens eintreten. Es wird ein Prozess sein, wie zum Beispiel die Aufteilung der Tschechoslowakei in eine tschechische und eine slowakische Republik. Das ist also etwas, was die Menschen wissen sollten. Flandern ist Stabilität, Belgien ist Chaos.
Können rechte Parteien bezüglich der EU überhaupt eine einheitliche Politik verfolgen? Es gibt doch zum Teil sehr unterschiedliche Standpunkte. Was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner? Und vor allem, soll man überhaupt in der EU bleiben und wenn ja, in welcher Art von Union?
Meine Partei ist gegen den Austritt aus der Europäischen Union. Ich glaube nicht, dass die AfD in Deutschland für den Dexit eintritt. Und ich glaube auch nicht, dass Marine Le Pen oder Geert Wilders das wollen. Die Agenda der globalistischen Eliten im Europäischen Parlament ist hingegen klar. In der nächsten Wahlperiode wollen sie EU-Steuern, EU-Schulden, das Vetorecht abschaffen und sie wollen eine EU-Armee. Um das zu erreichen, müssen sie die Verträge ändern. Das wäre der Moment, in dem auch wir unsere Pläne auf den Tisch legen könnten. Ich denke, unser Ziel mit der ID-Fraktion und Vlaams Belang und unseren Freunden von der AfD ist es, diese Europäische Union wieder zu dem zu machen, was sie ursprünglich war. Unsere Parteien sind die Nummer 1 oder Nummer 2 in jedem Gründungsmitglied der Europäischen Union. Wir sind schon am längsten mit dabei und haben die Europäische Union als etwas sehr Positives in Erinnerung. Wirtschaftliche Zusammenarbeit für Frieden und Wohlstand zwischen souveränen Nationalstaaten mit Respekt für die Identität und Souveränität des anderen und mit dem Prinzip der Subsidiarität. Wir gehen also nur dann auf eine europäische Ebene, wenn es absolut notwendig ist, wo wir vereint stärker sind, als wenn jeder separat ist. Dies ist eine positive Idee. Ich denke, alle unsere Parteien in der ID-Fraktion teilen diesen Grundgedanken. Die Verteidigung der Demokratie und so weiter, die Verteidigung der Menschenrechte, die europäischen Werte. Aber diese gute Grundidee der Europäischen Union ist korrumpiert worden. Die Europäische Union hat sich erweitert und sie wollen noch weiter expandieren. Die Türkei soll Mitglied werden, Albanien, die Ukraine, Georgien. Das ist etwas, was wir nie unterschrieben haben. Und ich meine, das ist ein klares Unterscheidungsmerkmal für den Wähler. Auf der einen Seite sind alle anderen Parteien, seien es die Liberalen, die Grünen, die Sozialisten, die Kommunisten, die Christdemokraten, sie alle fördern den Aufbau eines EU-Superstaates. Auf der anderen Seite gibt es die Nationalisten, die Patrioten und die Konservativen, die eine andere Vorstellung von der Europäischen Union haben und sie wieder zu dem machen wollen, als dass sie ursprünglich gegründet wurde.
Der EU-Superstaat ist auch zu einem EU-Zensurstaat geworden mit dem Digital Service Act und anderen Überwachungsmaßnahmen, die Kommissionspräsidentin von der Leyen auf den Weg gebracht hat. Welche Erkenntnisse haben Sie diesbezüglich in den von Ihnen geleiteten Ausschüssen für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres gewonnen?
Nun, das Europäische Parlament ist eigentlich gar kein richtiges Parlament. Man kann zum Beispiel gar keine Gesetzesentwürfe einbringen, keine Gesetze vorschlagen. Es ist eher ein ständiger, sagen wir mal, diplomatischer Gedankenaustausch. Doch wenn man sich anschaut, welche Art von Ideen hier gefördert werden, so sind diese totalitär oder zumindest sehr undemokratisch. Ich war Verhandlungsführer einer Gruppe für den Digital Service Act und den Digital Markets Act. Und im Grunde haben wir uns dafür eingesetzt, dass das, was offline legal ist, zum Beispiel was man öffentlich sagt oder schreibt, auch online legal sein sollte. Es ist nicht Sache von Aktionären oder Managern zu bestimmen, wer das Recht hat, etwas zu sagen. Wer das Recht hat, Nachrichten zu empfangen, denn auch das passiert, zum Beispiel die Praxis des Shadowbanning, bei der man etwas in den sozialen Medien posten kann, das aber niemand mehr sieht. Das ist sehr, sehr gefährlich für unsere Demokratie. Wir stehen kurz vor den Wahlen. Wir haben gesehen, dass Meta bzw. Facebook die Chega-Partei, die drittstärkste Partei in Portugal, für 10 Jahre gesperrt hat. Für 10 Jahre? Warum? Weil sie mit ihren Wählern kommuniziert hat. Ich denke, dass die Bürger ein Recht auf Information haben. Denn wie sollen sie die von ihnen gewählten Politiker beurteilen, wenn sie keine Informationen aus erster Hand haben? Wie können sie die Alternativen abwägen? Es ist also eine echte Bedrohung für unsere Demokratie, dass die Europäische Union zensiert bzw. die Zensur an große Technologieunternehmen auslagert. Das dürfen wir einfach nicht zulassen, denn sonst erlauben wir die Manipulation von Informationsflüssen. Bestimmte Bürger können dann keine Nachrichten mehr sehen, zum Beispiel von ihren gewählten Vertretern. Oder sehen dann den Inhalt von Nachrichten einfach nicht mehr. Man kann dann nicht, nehmen wir ein alltägliches Beispiel, etwas Kritisches über die Massenmigration posten. Das sieht dann praktisch niemand mehr. So kommt es, dass wir kritische Ansichten über die Masseneinwanderung, die vorsätzlich herbeigeführt und gesteuert wird, nicht mehr austauschen können. Dies ist eine echte Bedrohung und eine Manipulation der Demokratie. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, die Grundrechte der Bürger genau im Auge zu behalten. Wenn man in einer Demokratie nicht das Recht hat, sich zu äußern oder über das Recht verfügt, Nachrichten zu empfangen, dann ist das überhaupt keine Demokratie mehr.
then we don't have a democracy at all anymore.
You talked about corruption.
Sie sprachen von Korruption. Nachdem die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili in einige Affären verwickelt war, ist jetzt gerade auch die Kommissionspräsidentin von der Leyen unter Druck wegen ihren Pfizer-Deals und auch durch die Vermittlung eines wunderbaren Jobs an einen ihrer Freunde. Sie haben Insiderkenntnisse. Wie korrupt ist Brüssel wirklich?
So you have the insight. How corrupt is Brussels really?
I think the corruption is more profound.
Ich denke, diese Korruption geht viel tiefer als das, was das Wort korrupt an sich beschreibt. Wenn wir an korrupte Politiker denken, denken wir an einen Politiker, der Geld erhält, um dafür etwas zu tun. Ein Quid pro quo gewissermaßen. Eine Hand wäscht die andere. Diese Art von Korruption ist in den Institutionen der Europäischen Union eine Tatsache. Wir haben die Beispiele von Eva Kaili und all den anderen Sozialisten gesehen, die Geld von radikalen islamistischen Regimen in Katar und Marokko erhalten haben. Aber die Korruption ist viel tiefgreifender. Warum ist das so? Weil der Grundgedanke der Demokratie die gleichberechtigte Anteilnahme ist. Wem gehört der Staat? Er gehört den Bürgern, sie sind der Souverän. Die Bürger haben die Macht, Amtsträger zu wählen, über die Regierung zu urteilen, sie zu entmachten oder sie an die Macht zu bringen. Das ist das Wesen einer Demokratie. Dies steht im Widerspruch zu dem, was wir in der Vergangenheit hatten, wo Könige, Bischöfe oder Kardinäle bestimmten, was geschah. Im Zentrum der Demokratie stehen also die Bürger. Politik kann man allgemein als das Vertreten von Interessen verstehen, von Interessen, die zumeist miteinander konkurrieren. Was ich hier in den letzten Jahren in der EU gesehen habe, ist, dass im Grunde genommen nur die Interessen der Großkonzerne und der linken Multikulturalisten vorangetrieben werden. Sie wollen, dass die Interessen einer Gruppe gefördert werden und andere haben nicht das Recht, Alternativen vorzuschlagen. Ein Beispiel. Auch das Parlament gehört letztlich den Bürgern. Es ist nicht das Eigentum einer Parlamentsmehrheit. Im Parlament braucht man Checks and Balances. Man muss sich gegenseitig kontrollieren. Das ist die Grundvoraussetzung einer Demokratie. Die Opposition ist genauso nützlich wie die Mehrheit, denn sie hat die grundlegende Aufgabe, die Macht der Mehrheit zu kontrollieren. Zu Beginn der Legislaturperiode erhält normalerweise jede Gruppe ihren regulären Sitz im Präsidium des Parlaments, im Präsidium der Kommission und so weiter. Zu Beginn dieser Wahlperiode hat die Mehrheit des Parlaments die Kontrolle über das gesamte Parlament übernommen und die ID-Fraktion sowie die EKR-Fraktion ausgeschlossen. Somit sind über 35 Millionen europäische Wähler nicht im Präsidium oder in den Ausschüssen, im Vorsitz der Ausschüsse hier im Parlament vertreten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Mehrheit die Kontrolle über das Parlament übernimmt, dass das Parlament nicht vollumfänglich dem Wählerwillen gehört, dass der Bürger nicht mehr der Souverän ist. Das ist es, was ich mit tiefgehender Korruption meine. Das
bedeutet, dass die Mehrheit das Kontrolle des Parlaments übernimmt, dass das Parlament nicht mehr den Bürgern gehört, so dass die Bürger nicht mehr in der Verantwortung sind. Und das ist, was ich mit Korruption meine.
These elections are
also sind diese Wahlen entscheidend, um dieses Chaos zu ändern?
Chaos.
I think so, because if you look at
ich denke schon, denn wenn man sich die letzten 50 Jahre anschaut, das Europäische Parlament wurde erstmals 1979 gewählt, dann haben bis 1999 die Sozialisten die größte Fraktion gebildet. Danach bildeten die Christdemokraten die größte Fraktion. Beide zusammen hatten eine Mehrheit von 1979 bis 2019. 2019 gewannen erstmals die rechten Parteien der ID und der EKR massiv dazu. Unter anderem, weil die Sozialdemokraten die einfachen Arbeiter verraten haben. So haben sich die einfachen Arbeiter den nationalistischen Parteien zugewendet. Und da die Christdemokraten die konservativen Werte verraten haben, kommen auch deren Wähler zu den nationalistischen Parteien. Die Mehrheit der Sozialisten und Christdemokraten wurde also 2019 gebrochen. Was haben sie also getan? Sie verbrüderten sich mit den Liberalen und den Grünkommunisten. Auf diese Weise haben wir den EU-Migrationspakt bekommen, aber auch den Klimawahnsinn mit dem Green Deal, der die einfachen Bürger in die Armut treibt und unsere Industrie vernichtet. Das ist die Agenda der Systemparteien und von Ursula von der Leyen. Migrationspakt, Migrationschaos und der Klimawahnsinn mit dem Green Deal. Das liegt nun also auf dem Tisch und die Wählerinnen und Wähler können darüber urteilen. Und wir haben immer noch das Recht, solche Leute abzuwählen, sie abzustrafen. Ich hoffe sehr, dass unsere Fraktion die drittstärkste Fraktion hier im Parlament werden kann. Und dann werden wir uns nach Allianzen umsehen. Die EKR-Fraktion wächst ebenfalls und es gibt auch positive Elemente innerhalb der EVP. Wir haben viele Kontakte und wir brauchen überall hin Kontakte, um eine neue Mehrheit aufbauen zu können. Und ich denke, wir müssen eine neue Mehrheit aufbauen. Das kann die IDE-Fraktion nicht allein, aber wir sind ein wichtiges Element, um Politik mit gesundem Menschenverstand in die Europäische Union zurückzubringen.
Vielen Dank, Herr van den Driesche, das war sehr interessant.
You're welcome.
You're welcome.